Die Aktionen sollten auf andere Bundesländer ausgeweitet werden. In den vergangenen Tagen hatte es bereits im Osten Deutschlands und in Baden-Württemberg Warnstreiks gegeben. Die Deutsche Telekom will mit einer Milliardeninvestition in das US-Mobilfunkgeschäft einsteigen. Ihre Tochter T-Mobile kaufe vom US-Betreiber Cingular Wireless Mobilfunknetze in Nevada und Kalifornien im Wert von 2,5 Milliarden Dollar, teilte das Unternehmen in Bonn mit. Man wolle durch diese Investition das langfristige, profitable Wachstum im US-Mobilfunkgeschäft beschleunigen, sagte Telekom-Vorstandschef Ricke. Und hier noch einmal die Übersicht. Die Inflationsrate hat wegen der hohen Mineralölpreise im Mai bei 2,1% gelegen. Im Streit um das Zuwanderungsgesetz führt Bundeskanzler Schröder mit den Parteispitzen Sondierungsgespräche. US-Präsident Bush will bei einer Zunahme der Gewalt vor der Machtübergabe im Irak weitere Truppen entsenden. Das Wetter: heute in der Nordhälfte Wechsel von Sonne und Wolken mit Schauern, bei Temperaturen zwischen 12 bis 16 Grad kühl. Richtung Süden und Südwesten mehr Sonne und weitgehend trocken. Höchsttemperaturen 17 bis 22 Grad. Nach Norden hin böiger Wind aus Nordwest, an der Küste stürmische Böen. Kommende Nacht wolkig oder klar, in Küstennähe etwas Regen. Abkühlung auf 8 bis 2 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit: deutsche Nord- und Ostseeküste West bis Nordwest 6, Böen 8. Soweit die Meldungen.
So, hier am Mikrofon begrüßt Sie jetzt Felicia Herrschaft. Wir senden jetzt eine weitere Sendung im Rahmen von Exit & Voice, ein Radiogesprächsworkshop im TAT. Und genau jetzt im Mai wird sozusagen die Entheatralisierung des Radios, des Rundfunks, also auch des Theaters fortgesetzt, indem wie sozusagen narrative Interviews im Ein- und Ausgangsbereich des Bockenheimer Depots geführt werden. Jetzt zum Ende hin des TAT, nächsten Sonntag, den 30. Mai, werden wir mit Theaterwissenschaftlern, Museumsdirektoren und Intendanten die letzten Gespräche führen. Und das beginnt dann um 17 Uhr bis ungefähr 20 Uhr. Und es wird dann im Ein- und Ausgangsbereich werden die Bedingungen dessen, was sozusagen Theater an seinem Ende noch bedeuten kann, besprochen werden. Heute wird eigentlich dieser Diskurs darüber eingeleitet in einem Gespräch mit Juliane Rebentisch, das eben letzten Sonntag im TAT stattgefunden hat. Dazu wird es um die Frage der philosophischen Relevanz von des Diskurses der Autonomie der Kunst eigentlich gehen, um die Frage der ästhetischen Erfahrung und dann eben auch um die Frage danach, wie eben installative Kunst für diesen Diskurs genutzt werden kann, der philosophischen, ästhetischen Diskussion dessen, was die Autonomie der Kunst darstellen kann, welche Veränderungen es gegeben hat, welche Ansprüche Werke nun in der Zwischenzeit stellen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit zeigen. Dies also jetzt direkt das Gespräch mit Juliane Rebentisch.
Ja, heute zum Workshop, Radio-Workshop, das Radiogespräch im Rahmen von Exit und Voice findet heute mit Juliane Rebentisch statt. Juliane Rebentisch hat in Berlin Philosophie studiert und ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Universität Potsdam und hat eine Dissertation vorgelegt zum Thema Ästhetik der Installation. Und um sozusagen da den Einstieg zu finden hier in diesem Rahmen, was sozusagen installative Kunst bedeutet, ist sozusagen die erste Frage, inwiefern was leistet sozusagen die philosophische Bearbeitung an in Bezug auf die ästhetische Frage nach der ästhetischen Erfahrung dahingehend, was dann installative Kunst eigentlich bedeutet. Was ist sozusagen das Spannungsverhältnis zwischen installativer Kunst und ästhetischer Erfahrung? Wie bist du da sozusagen vorgegangen? Wie hat sich dieses Thema für dich entwickelt?
Also ich verstehe das jetzt erstmal als Frage danach, warum installative Kunst überhaupt ein interessanter Gegenstand für die Philosophie ist, beziehungsweise für die philosophische Ästhetik. Also man kann sagen, dass in installativer Kunst, also das, was wir spätestens, sagen wir mal, Ende der 70er Jahre übereingekommen sind, Installationen zu nennen, de facto kann man sagen, auch frühere Kunstformen quasi seit Anfang der 60er Jahre, also einiges dieser Kunst nennen wir aus heutiger Perspektive auch schon Installation. Dass sich in dieser Kunstform eigentlich sogenannte Entgrenzungstendenzen bündeln, die die Kunst eben seit den 60er Jahren geprägt haben und die die Kategorien des ästhetischen Modernismus radikal in Frage stellen. Also um einige Punkte zu nennen, über die wir dann vielleicht noch genauer sprechen sollten, diese Kunst stellt sozusagen die Objekthaftigkeit ihrer Elemente in den Vordergrund. Sie ist intermedial, es kommt zur Hybridbildung. Sie öffnet sich auf räumliche und soziale und kulturelle Kontexte, also auf räumliche Kontexte in diesem engen Sinne, dass zum Werk selber der Ausstellungsraum hinzugehört, und auf, im weiteren Sinne auf kulturelle und soziale Kontexte in dem Sinne, dass sie thematisiert. Zudem kommt es sozusagen zu einer expliziten Anerkennung des Betrachters als konstitutiv für den Status von Kunst selber. All diese Faktoren, also diese vier Dinge, die ich genannt habe, stehen im Widerspruch oder im dezidierten Spannungsverhältnis zu den modernistischen Kategorien. Also zu den Kategorien, in denen die modernistische Kunsttheorie und Ästhetik versucht hat, zu bestimmen, was Kunst ist, und zwar autonome Kunst. Also das ist erstmal interessant, ja? Also dass diese Installation eben diese Tendenzen bündelt und im Grunde der Gegenstand ist, an dem sich die Krise des modernistischen Diskurses am deutlichsten zeigt. Ja? Die sind sozusagen offenbar nicht mehr adäquat, um diese Phänomene zu fassen, und die Krise dieses Diskurses wird auch nur sozusagen mehr schlecht als recht verdeckt durch Diagnosen des Verfalls. Ja. Und solche Verfallsdiagnosen sind Symptome einer Krise, die anzeigt, dass sozusagen die Zeit für einen Paradigmenwechsel gekommen ist. Ja. Der ist dann ja auch oft genug ausgerufen worden in den Diskussionen um die ästhetische Postmoderne. Die Frage ist dann aber, wie versteht man jetzt diesen Paradigmenwechsel genau? Und das war sozusagen mein Einsatz. Und dabei ist eigentlich meine Grundthese, dass dieser Paradigmenwechsel nicht zu verstehen ist, wie er oft verstanden wird, gerade im zeitgenössischen Diskurs, als quasi eine radikale Abkehr von den modernen Kategorien, insbesondere von der Kategorie der ästhetischen Autonomie, die natürlich im Zentrum steht, der modernen Ästhetik und Kunsttheorie, sondern im Gegenteil als eine bestimmte Negation eines bestimmten Verständnisses ästhetischer Autonomie, und zwar eines Verständnisses, was ich objektivistisch nennen würde. Also im Sinne eines Verständnisses von Kunst, in dem das Objekt sozusagen als Betrachter und Kontext unabhängig gedacht wird. Ja? Und genau dieses Verständnis wird angegangen, und zwar, so meine These, im Namen eines anderen Verständnisses ästhetischer Autonomie. Insofern fordert diese Kunst sozusagen die Philosophie heraus, diese zentrale Kategorie ihres Diskurses zu überarbeiten, nämlich die zentrale Kategorie ist die Kategorie der Autonomie. Das ist natürlich ein Verfahren, in dem Kunstkritik im Grunde sehr ernst genommen wird. Ja, es ist im Grunde ein kunstkritisches Verständnis philosophischer Ästhetik, also von im Lichte sozusagen der aktuellen Kunstproduktion müssen die Begriffe der philosophischen Ästhetik überarbeitet werden. Das ist eine Bewegung, die Adorno vollzogen hat im Blick auf die moderne Kunst, und ich denke, eine ähnliche Bewegung ist nötig im Blick auf die jetzt nunmehr veralteten Kategorien des modernen, der modernen Ästhetik und Kunsttheorie. Also sozusagen, das ist die Motivation.
Jan, du hast das sozusagen in mehreren Schritten unterteilt. Also der erste Bereich wäre sozusagen die Frage nach der Theatralität, also wie zum Beispiel Michael Fried die Theatralität eigentlich der Minimal Art kritisiert hat, um gleichzeitig eigentlich in Bezug auch zu Stanley Cavells Kritik eigentlich an der Doppelstruktur des Theaters aufzuwerfen. Da gibt es ja eigentlich auch einen sehr interessanten Kontext, dass beide eigentlich sich in ihren Arbeiten auch indirekt aufeinander beziehen. Wie bearbeitest du sozusagen diesen Begriff der Theatralität, um installative Kunst und als Begriff für die ästhetische Autonomie von Kunstwerken zu beschreiben?
Das ist eine große Frage. Also Theatralität zunächst mal ist der Begriff, der eigentlich andauernd auftaucht, wenn man über installative Kunst spricht. Und immer nunmehr sozusagen unter positiven Vorzeichen, aber ursprünglich ist das ja ein absolut negativ gemeinter Begriff bei Fried. Ja? Also der kritisiert sozusagen die Theatralität der Minimal Art sehr hart. Und das war ein Grund, sozusagen erstmal diesen Diskurs ernst zu nehmen in der modernen Ästhetik, warum die überhaupt eigentlich ein Problem hatten mit dem, was Fried Theatralität nennt. Und da ist ganz interessant sozusagen diese Freundschaftsbeziehung zwischen Fried und Cavell, die eben nicht nur eine Freundschaft war, sondern eben auch ein gemeinsamer Horizont von Überzeugungen markiert, sich das, also diesen Komplex mal genauer anzusehen. Ja? Und da taucht eigentlich auf, dass im Herzen dieses modernen Diskurses eigentlich ein ethisches Problem liegt. Ja? Also Cavell kritisiert in der Tradition von Rousseau das Theater aus einer ethischen Perspektive. Also dass eigentlich das Theater in eine Haltung zur Welt einübt, die voyeuristisch ist, also die den anderen sozusagen zum ästhetischen Objekt verdinglicht. Ja, also eine gewisse Distanz, eine asymmetrische Distanz etabliert zur Welt und zum anderen. Dieses Verhältnis wird im Theater etabliert nach Cavell dadurch, dass wir im Grunde sozusagen noch das Leid, das dort auf dem Theater möglicherweise in der Tragödie stattfindet, sozusagen genießen in der Distanz, die die Darstellungsebene etabliert im Theater. Ja, also wir genießen sozusagen die Kunst der Darstellung, anstatt sozusagen mit den Charakteren mitzuleiden. Er hat eine bestimmte Gegentheorie, durchaus selber eine Theorie des Theaters, eine Theorie, in der er entwickelt, wie das Theater selber sozusagen gegen seine Theatralität anarbeiten kann. Ja? Und zwar im Zentrum dieser Theorie steht der Begriff des Dramas und er hat eigentlich eine Vision vom Theater, in dem idealerweise quasi die Dimension der Darstellung durchgestrichen werden muss. Ja? Also der Schauspieler soll sozusagen nicht als Schauspieler in Erscheinung treten, sondern sozusagen aufgehen in seiner Rolle. Ja? Das ist ja nun ganz interessant, wenn man das hält vor den Horizont dessen, was auch im Theater eigentlich bereits im modernen Theater passiert, ist nämlich ja gerade im Grunde ein Angehen gegen diese traditionelle Idee des dramatischen Theaters. Ja? Man stellt gerade diese Doppelstruktur, wie ich das nenne, der theatralen Zeichen in den Vordergrund. Ja? Dass den Umstand, dass man im Theater eben nicht nur den Charakter sieht, sondern dass die Person auf der Bühne immer zugleich der Schauspieler ist und der Charakter. Dass ein Stuhl auf der Bühne zugleich ein Stuhl ist und beispielsweise der Thron von King Lear. Mit diesen Doppelstrukturen, die werden sozusagen eher betont im modernen Theater. Jetzt kann man natürlich sagen, also die Herausforderung jetzt dieser ethischen Kritik am Theatralen, die muss man natürlich beantworten. Ja? Also man muss irgendwie einen Einsatzpunkt finden, der klärt, ob der Bezug auf die Ebene der Darstellung oder dieses nach vorne treten der Ebene der Darstellung tatsächlich etwas mit dem Voyeurismus zu tun ist, weil das ist ja die Voraussetzung sozusagen dieser Kritik am Theatralen. Ja? Und da würde ich sagen, liegt ein Missverständnis vor, irgendwie absieht vom ästhetischen Kontext, denn was dort passiert, wenn wir ein Theaterstück sehen und in dieser Doppelstruktur das theatrale oder das dramatische Geschehen auf der Bühne uns ansehen, ist ja eben nicht, dass wir über diesen Gegenstand verfügen, ja? Also, sondern dass wir uns eigentlich durch dieses Spannungsverhältnis, was dort ausgestellt wird zwischen Darstellung und Dargestelltem, dass wir dieses Spannungsverhältnis eben nicht auflösen können und in einen bestimmten Verstehensvollzug geraten, der gerade nicht verfügend ist, sondern den ich eher experimentell nennen würde. Das ist halt, was heißt das jetzt, wenn man diesen Gedanken überträgt auf die bildende Kunst? Da, dann gibt es erstmal ein anderes Problem, was Frieda im Auge hat. Was aber auch ausgeht, wiederum, also ähnlich tatsächlich wie bei Cavell, von dieser Unterstellung, es gäbe ein ethisches Problem damit, wenn der Betrachter diese aktive Funktion erhält. Ja? Und die Kritik an der installativen Kunst von Freed, die einsetzt bei der Minimal Art, ist eine Kritik daran, dass der Betrachter einbezogen wird. Das ist ja erstmal auch schwierig zu verstehen. Ja? Weil aus heutiger Perspektive würde man sagen, das ist ja gerade gut, das ist ein partizipatorisches Moment. So ist es auch immer wieder einfach umgedreht worden, sozusagen Frieds Kritik. Aber man muss, glaube ich, verstehen, dass die Betrachtereinbeziehung bei Fried so verstanden wird, dass es nunmehr das Subjekt ist, was über die ästhetischen Objekte verfügt. Ja, dass es keinen Gegenhalt mehr im Objekt gibt, sondern dass sozusagen das Objekt rein aufgeht in den Projektionen des Subjekts und damit sich ausliefert, ausgeliefert wird an das Subjekt. Ja. Wenn man jetzt sagt, oder wenn man sich genauer anguckt, wie Fried dann aber seine Erfahrungen beschreibt, die er mit der Minimal Art macht, dann ist es eigentlich eine Erfahrung der Unverfügbarkeit dieses Objekts, was sich eben über eine Doppelstruktur herstellt. Ja? Also diese Doppelstruktur der ästhetischen Zeichen, die im Theater vielleicht besonders deutlich wird, also die Person auf der Bühne ist Schauspieler und Rolle zugleich, aber die auch bei diesen Objekten der Minimal Art eine Rolle spielt. Ja? Die sind zugleich, suggerieren sie Bedeutung und sind zugleich objekthaft, dinghaft. Ja? Mhm. Und die Minimalisten selber hatten ja eine extrem positivistische Idee von ihrer Kunst. Ja? What you see is what you get. Was Fried beschreibt gegen diese Beschreibung oder dieses Selbstverständnis der einiger, sagen wir mal, minimalistischer Künstler, ist, dass die Erfahrung mit diesen Objekten offensichtlich nicht in diesem What you see is what you get aufgeht, in dieser Feststellung von der Faktizität der Form, ja, sondern dass offenbar irgendwie Bedeutung da eine Rolle spielt. Also er sagt, dass die minimalistischen Objekte irgendwie einen eigentümlichen Anthropomorphismus haben, der aber seinerseits nie wirklich sozusagen dinghaft gemacht werden kann. Ja, der sagen diese anthropomorphe Bedeutung sozusagen gleitet auch immer wieder ab an dieser Dinghaftigkeit. Und genau in diesem eigentümlicher unheimlichen Wirkung dieser Objekte sehe ich aber sozusagen eben diese Doppelstruktur am Werke, die die ästhetische Erfahrung allererst in einen Prozess versetzt und in einen Prozess, in dem eben ein Subjekt-Objekt-Verhältnis etabliert wird, in dem das Subjekt eben nicht über die Dinge verfügt, sondern immer wieder auf seine eigenen Verstehensvollzüge zurückgeworfen wird. Ja? Und genau diese spezifische Erfahrungsstruktur kann man sozusagen in der Tradition nach Kant ästhetisch nennen und sozusagen, das wäre ein anderer Begriff des Ästhetischen, als den Fried etablieren wollte. Ja.
Also in Bezug auf die Arbeit von Stanley Cavell wäre dann vielleicht spannend, dass er, und das ist vielleicht wirklich etwas, wo man immer noch ein Spannungsverhältnis sehen kann, in dem, welche Bereiche bildende Kunst dann erfüllt und was das Theater, in dem, wie er es beschreibt, immer noch als ethische Notwendigkeit behalten soll. Also wenn innerhalb der bildenden Kunst die Erfahrung, die ästhetische Erfahrung des aktiven Betrachters möglich ist, dann ist das eine, die ein auf Selbstreflexivität auch angelegt ist, das verändert sozusagen dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis. Bei Cavell wäre dieser Moment des Einschreitens in ein Theaterstück aber doch ausgeschlossen. Also auf die Bühne zu treten, um dann Desdemona zu retten, wäre ein echter Kategorienfehler des Betrachters. Also man muss sozusagen, die Dramatisierung des Theaters ist sozusagen eine Notwendigkeit, für, und das wäre eigentlich dann wieder der Rekurs zu Platon, das wäre sozusagen die Bedingung dafür, dass das Mitleiden und dass die Veränderung, gesellschaftliche Veränderung dann nur dann möglich ist, wenn diese ethische Notwendigkeit der Dramatisierung innerhalb der Doppelstruktur zwischen Aufführung, also Stück und reales Leben, Verhältnis zum Drama, gegeben bleibt. Und die bildende Kunst verändert ja da tatsächlich etwas in Bezug darauf, wie wir der Autonomie eines Werkes begegnen und es selbst autonom auch möglicherweise dann erleben. Und im Theater ist diese Autonomie dann doch möglicherweise verdinglichend.
Nee, das will ich nicht sagen. Also Cavell geht ja erstmal aus von einem ganz von der Grundstruktur des Theaters, ja? Also dem Problem, was man so die vierte Wand nennt. Ja? Also sozusagen, dass es eine ontologische Trennung gibt zwischen Bühnengeschehen und Zuschauerraum. Ja? Die ist nicht aufhebbar und die ist auch nicht aufhebbar bei den vielen auch ins Installative mittlerweile hineinlappenden progressiven Theaterpraktiken. Also sozusagen, wenn die vierte Wand räumlich aufgelöst wird, wird sie noch lange nicht in dem ontologischen Sinne aufgelöst. Also wenn wir im Bühnenbild sitzen, sind trotzdem sozusagen die Darsteller machen etwas in einem ontologisch anderen Raum als wir, die da möglicherweise im räumlich mit ihnen in einem Raum sich befinden. Und von dieser eben ontologischen Trennung zwischen Bühnengeschehen und Zuschauerraum geht Cavell aus. Und jetzt ist also von einer basalen Trennung, mit anderen Worten. Und jetzt ist die Frage, wie denkt er das? Also so habe ich deine Frage jetzt nochmal verstanden. Also als Rückfrage, wie Cavell eigentlich die Möglichkeit denkt, dass das Theater selber gegen sozusagen seine Theatralität anarbeiten kann. Wie denkt er das eigentlich? Und da ist sozusagen die Figur die, dass er sagt, wir sind zwar nicht im selben Raum mit den Charakteren, aber wir sind in derselben Zeit. Und Zeit meint, dass wir uns sozusagen empathisch in die Zeit des Dramas sozusagen an der partizipieren und dass in diesem Zuge dieser Empathie eigentlich die vierte Wand oder diese ontologische Trennung nicht mehr die Trennung einer sozusagen falschen ästhetischen Distanz wie meint, sondern eine grundlegende existenzielle Trennung vom Anderen. Ja? Also ich kann sozusagen das Leid der Anderen nicht teilen, ich kann es nur anerkennen. Ja? Und ich kann es auch nicht kennen, ja? Wissen, wie der Andere leidet, sondern ich kann allein das Leid anerkennen. In dieser Figur ist sozusagen die existenzielle Trennung vom Anderen die Voraussetzung für moralisches Handeln. Ja? Und seiner Meinung nach macht das gute Theater genau das. Also genau diese quasi Umbesetzung dieser ontologischen Trennung zwischen Bühnengeschehen und Zuschauerraum. Und zwar eben, wie ich vorhin sagte, also durch diese Durchstreichung eigentlich der Darstellungsebene. Ja? Nur dann hat man im Grunde, macht man im Theater keine ästhetische, sondern eine ethische Erfahrung. Ja? Also es ist quasi eine Konvertierung des Ästhetischen ins Ethische hinein. Und diese Figur ist natürlich unter der Voraussetzung, dass ästhetisch hier meint, falsch voyeuristisch. Und ich würde eben sagen, dass, wie gesagt, also in dieser Differenz oder dieser Doppelstruktur der theatralen Zeichen, dass dem eine Erfahrungsstruktur korrespondiert, die eben nicht so ein Verfügungsverhältnis zum anderen einübt, sondern gerade sozusagen jedes verfügende Verhältnis zum Objekt, und Objekt meint im Theater sozusagen die Inszenierung in ihrer komplexen Ganzheit, und das ist natürlich nie nur der eine Schauspieler auf der Bühne, sondern das Bühnenbild auch und die verschiedenen sozusagen Elemente, die dort zusammentreten, dass sozusagen der Versuch zu verstehen, dort in eine Prozessualität versetzt wird, die eben gerade nicht verfügend genannt werden kann. Ja, also es ist sozusagen, was ich versuche, ist eine Verteidigung der Spezifik des Ästhetischen, wobei ich aber eben sozusagen dieses ethische Motiv ernst nehme und versuche, darauf zu antworten.
Und was bedeutet das jetzt für die bildende Kunst? Also dass sozusagen diese innerhalb eines theatralen Raums diese ontologische Erfahrung der Getrenntheit vom anderen aufrechterhalten bleibt. Also was bedeutet das für die bildende Kunst, dass dort anscheinend eine aktivere Rolle des Betrachters tatsächlich in der Zwischenzeit Teil der jeweiligen Installation, also eine Voraussetzung der Installation geworden ist? Verändert das diese ontologische Differenz? Ist das überhaupt
Ja, die spielt natürlich denkbar, nicht in der Weise in der bildenden Kunst eine Rolle, aber natürlich erstmal eine erste Beschreibung installativer Kunst war in der Tat die zu sagen, ja, in der bildenden Kunst ist was gelungen, woran das Theater schon lange arbeitet, nämlich irgendwie die vierte Wand einzureißen, ja, weil der Betrachter da tatsächlich Teil des Werks wird. Und das ist oft Also das, was man so Betrachtereinbeziehung nennt, ist oft als Interaktion missverstanden worden, als quasi ein demokratisches Moment, dass der Betrachter irgendwie Teil des Kunstwerks wird. Und das halte ich für ein Missverständnis, also quasi für ein kunstpädagogisches Missverständnis dessen, was dort tatsächlich passiert. Ich glaube eher, dass quasi durch die körperliche Einbeziehung des Betrachters etwas explizit gemacht wird, nämlich ein bestimmtes Moment der ästhetischen Erfahrung, die bei aller Kunstbetrachtung eine Rolle spielt, nämlich quasi die Performance des Betrachters. Ja? Also der Betrachter ist derjenige, und zwar schon bei der traditionellen Malerei oder Skulptur, der Sinnzusammenhänge herstellt und das ist das eine Moment. Und das andere Moment ist das der Selbstreflexivität des Betrachters. Gerade weil wir mit unseren Verstehensversuchen nie definitiv an ein Ende kommen. Ja? Also wir können es quasi nur abbrechen. Das ist ein Charakteristikum ästhetischer Erfahrung, ist sozusagen diese konstitutive Nicht-Beendbarkeit ästhetischer Erfahrung und diese konstitutive Offenheit auf einen Horizont möglicher Bedeutung, die wir sozusagen an die Werke jeweils antragen können, aber die, wo wir nie sagen können, das ist sozusagen objektiv das, was uns das Kunstwerk sagt. Ja? Hm. Und in dieser Struktur liegt auch so etwas, was man durchaus Distanz nennen könnte. Ja? Also gerade weil es keine Erfahrung der Verfügung ist, weil wir nicht sozusagen bestimmt wissen können, was die Bedeutung des Kunstwerks ist, gerade darin liegt ein bestimmtes Moment der Distanz, in der reflexiven Distanz, zu der wir in der ästhetischen Erfahrung gehalten werden. Ja?
Also dann wäre tatsächlich auch die Frage, was ist, sind dann die Veränderungen, die jetzt möglich sind, um einen einen reichhaltigeren Begriff eigentlich der ästhetischen Erfahrung zu entwickeln? Wie arbeitest du, mit welchem Begriff der ästhetischen Erfahrung arbeitest du sozusagen, um da einen reichhaltigeren Begriff zu haben, um auch diese Form der Selbstreflexivität sozusagen in installativer Kunst wiederzufinden?
Ja, das sind zwei Fragen jetzt. Also zum einen, was sind die Kriterien für das, was ich ästhetische Erfahrung nenne? Da habe ich, glaube ich, eben gerade welche genannt. Ich sage es gerne nochmal. Also das, was ich Performance einerseits, Selbstreflexivität andererseits, diese Unendlichkeit der Erfahrung. Das heißt, das, was das Werk als Werk konstituiert, ja, ist der Prozess, in dem wir mit dem Objekt stehen. Das ist natürlich die sozusagen entscheidende Verschiebung. In gewisser Weise kann man sagen, das ist die Radikalität dieses Ansatzes zu sagen, Kunst gibt es nur in dieser Erfahrung. Ja, das gibt es eben nicht mehr, wie der Modernismus dachte, quasi vor der Erfahrung, indem man sozusagen im Objekt bestimmte Eigenschaften benennt, die dann sagen, wenn die Eigenschaften erfüllt sind, dann handelt es sich um autonome Kunst und das ist erstmal betrachterunabhängig. Die radikale Verschiebung jetzt, die denke ich, die installativen Verfahren selber mit thematisieren, ist die, dass Kunst nicht jenseits sozusagen dieser performativen Einstellung der ästhetisch Erfahrenden ist. Ja? Also der Status von Kunst hängt an dieser Erfahrung. Ja? Und damit hat man ein ganz anderes Modell auch von beispielsweise Historizität. Ja? Also sozusagen das erklärt, also Kunst ist nur durch die Erfahrung. Die Erfahrungen sind historisch wandelbar. Und insofern öffnet sich die Frage auch nach der Geschichtlichkeit von Kunst auf die Dimension der Erfahrungen, die wir mit der Kunst machen oder nicht machen. Ja? Also Kunst kann an Bedeutung verlieren und verliert damit auch, kann man sagen, den Autonomiestatus. Also der wird historisiert, aber auf eine andere Weise, als dies beispielsweise Adorno gemacht hat. Ja.
Also um vielleicht eine Sache zu zitieren auf Seite 63. Ästhetische Objekte sind immer Objekte eines intersubjektiven
öffentlichen ästhetischen Diskurses daran erst vermag, sich überhaupt ihre ästhetische Objekthaftigkeit zu zeigen. Diese Objekthaftigkeit ist natürlich nicht die der Positivisten. Gerade weil die Kunstwerke prozessual verfasst, konstitutiv auf die Prozessualität der ästhetischen Erfahrung bezogen sind, weil ihr Sein ein Werden ist, wie Adorno formuliert, so sind sie ihrerseits auf Formen verwiesen, in denen jener Prozess sich kristallisiert. Interpretation, Kommentar, Kritik. In dem Hinweis darauf, dass die ästhetische Erfahrung intern auf das ästhetische Urteil und damit auf ein öffentliches Objekt angewiesen ist, auf das sich der ästhetische Diskurs normativ beziehen kann, könnte auch ein berechtigtes Argument gegen eine smithsche Erlebnisästhetik liegen, würde Tony Smith eine solche vertreten. Da bezieht es sich dann hier weiter eben auf den Erlebnisbericht von Smith und in dem, wie Smith von Landschaften, bestimmten Landschaften redet. Da wäre vielleicht tatsächlich auch der Übergang zur Frage der Intermedialität wichtig, auch in dem Verhältnis möglicherweise, wie sozusagen Installationskunst und Landart sich entwickelt haben, dass sie sozusagen, dass es sozusagen möglich ist, Landschaften situativ und bildhaft sozusagen zu erfassen. Und da würde mich eigentlich der Bezug zu Gertrude Stein interessieren. Also inwiefern es bei Gertrude Stein dann eben diese Frage danach gibt, wie Theater eigentlich auch als Landschaft erfahren werden kann.
Du stellst immer ungefähr 5 Fragen ein.
Ja, genau.
Ich fange nochmal an bei dieser die Stelle, die du jetzt da zitiert hast. Also da geht es ja eigentlich darum, den Übergang von ästhetischer Erfahrung zu Kunstkritik zu markieren und die Stelle, die das hat. Ja? Also wenn ästhetische Erfahrung so verfasst ist, wie ich sie jetzt beschrieben habe, ja? Also als eine bestimmte Form der performativen Selbstreflexivität des Betrachters,
prozessualen Kunstbetrachters,
und quasi das, was das Kunstwerk ausmacht, prozessual gedacht ist, nämlich in diesem Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt, dann ist die Frage, wie kommt man zu sowas wie Kunstkritik? Ja? Mhm. Und dieses Moment ist, glaube ich, ganz wichtig, darauf zu insistieren, dass so etwas wie kunstkritische Thematisierung auch des ästhetischen Objekts jetzt nicht einfach rausfallen aus so einem Ansatz, sondern auf mehrfache Weise dort eine Rolle spielen. Zum einen glaube ich, dass Kunstkritik, also ein bestimmtes Wissen um auch die Geschichte der Kunst, beispielsweise um aktuellen kunsttheoretischen Diskurs, dass das immer eine Rolle spielt bereits in der ästhetischen Erfahrung, dass das sozusagen ein Teil dessen ist, was in die ästhetische Erfahrung eingeht, in unseren Verstehensversuchen. Das ist das eine. Es spielt sozusagen, ästhetische Erfahrung ist nicht irgendwie frei von Diskurs, im Gegenteil. Ja, es ist nur die Frage, wie spielt dieser Diskurs da eine Rolle. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ästhetische Erfahrung intern sozusagen auf den öffentlichen Diskurs bezogen ist.
Oder angewiesen ist.
Angewiesen ist, ja. Also sozusagen, dass es nicht aufgeht in einem privaten Erlebnis. Nun kann man natürlich sagen, okay, also in dieser Erfahrungsstruktur liegt bereits implizit ein kunstkritisches Urteil, nämlich dass das Kunst ist, ja, sofern ich diese Erfahrung mache. Aber zugleich, also ein gewisser Vorgriff auf ein kunstkritisches Urteil, zugleich würde ich aber sagen, es ist nicht einfach eins ins andere übersetzbar. Also es gibt ja auch die Fälle, die man, glaube ich, auch kennt, dass man meint irgendwie oder eine Erfahrung macht mit einem Kunstwerk und dann versucht sozusagen das begrifflich einzuholen und da gibt es unterschiedliche Korrektivfunktionen noch, ja, also sozusagen die kunstkritische Begründung für die Qualität einer bestimmten Arbeit kann auch ein Korrektiv sein für die Erfahrung, ja. Also dieses Moment, glaube ich, sozusagen einer gewissen Differenz auch noch zwischen ästhetischer Erfahrung und Kunstkritik ist mir auch noch wichtig dabei. Der zweite große Punkt, den du genannt hast, ist nach der Intermedialität, und hast du nach Gertrud Stein gefragt. Das stammt aus sozusagen einem Argument bei mir, wo ich frage nach Installationen, die sozusagen Zeitkünste integrieren, und eigentlich darauf gestoßen bin, dass in den jeweiligen Künsten selber so etwas stattfindet wie eine Tendenz zu dem, was man in der Musik Verräumlichung nennt. Ja. Und bei Stein sozusagen ist es eine Abkehr genau von diesem, im Grunde ist sie die Gegenfigur zu Cavell in der Arbeit. Also sie hat einen Text geschrieben, der heißt Plays, in dem sie beschreibt, das sind ganz schöne Beschreibungen, warum sie eigentlich im traditionellen Theater immer so nervös wird. Ja. Sie sagt, man ist eigentlich immer irgendwie zu weit vorne im Plot oder hinkt irgendwie hinterher, man blättert da irgendwie in seinem Programmheft, um zu sehen, welcher Schauspieler jetzt zu welcher Rolle passt. Außerdem lenken einen irgendwie die Kostüme ab vom Plot und so weiter. Also beschreibt all diese Dinge der Darstellung, sie beschreibt eigentlich das Spannungsverhältnis, in dem die Ebene der Darstellung zum dramatischen Geschehen selber steht. Und sie zieht daraus eben anders als Cavell, der sagt, man muss daran arbeiten, das zur Deckung zu bringen, damit wir nicht mehr nervös sind, sondern empathisch einfach sozusagen dem Plot folgen können. Also im Gegenteil entwickelt Stein eine Theaterästhetik, die erstmal den Plot rauskickt. Ja? Sie sagt, warum, also gibt es so eine lakonische Feststellung, wo sie sagt, warum müssen wir eigentlich noch Geschichten auf dem Theater haben? Wir erzählen uns auch permanent Geschichten, warum dann noch da? Und was sie dann entwickelt, ist dieses berühmte Konzept des Landschaftstheaters, in dem es eben im Grunde parallel zu bestimmten Entwicklungen in der Musik so ganz minimale Veränderungen gibt, so in der Sprache sowohl als auch im sozusagen aktuellen Geschehen auf der Bühne, in dem sozusagen die Dimension der Darstellung selber hervortritt und auch Zeit, also die Dimension der Zeit eben nicht mehr vorkommt als nur die dargestellte Zeit des dramatischen Geschehens, sondern als die Zeit, die zu organisieren ist. Ja? Zu organisieren, wie ein Komponist Zeit organisiert in einem Musikstück, muss das auf dem Theater eben auch gemacht werden. Das nenne ich sozusagen im engeren Sinne Zeitkunst. Ja? Mhm. Und genau Zeit tritt sozusagen durch diese Minimalisierung dessen, was noch dramatisches Geschehen ist, in den Vordergrund. Das heißt aber nicht, dass sozusagen das Bedeutung gar keine Rolle mehr spielt, sondern der Fokus ist verschoben auf die Darstellungsdimension. Ja.
Ja. Diese Gleichzeitigkeit benötigt natürlich dann auch eine andere Form der Gegenwärtigkeit. Also da gibt es ja dann eigentlich ein Spannungsverhältnis möglicherweise, wo man Theater und Kunst wiederum gegeneinander stellen kann in diesem Begriff der Gleichzeitigkeit, der Aufhebung eigentlich dann damit auch der Doppelstruktur, die eben Cavell auszeichnet eigentlich in seiner Frage nach dem ästhetischen Phänomen sozusagen des Theaters, um sozusagen diese ethische Notwendigkeit auch zu behalten, während das bei Stein dann ja tatsächlich die Aufhebung dann darstellt. Ja, so versteh ich das eigentlich auch. Also die Frage wäre tatsächlich, ist das etwas, diese Frage mit der Gleichzeitigkeit und der Gegenwärtigkeit, was dann möglicherweise auch die ontologische Differenz wiederum betreffen würde, dass sich da eigentlich ein Subjekt-Objekt-Verhältnis verändert?
Ja, Gegenwärtigkeit sollte man vielleicht vorher noch klären, ist der zentrale Begriff von Cavell wie von Fried, um sozusagen die gelungene Kunsterfahrung auszuzeichnen. Und zwar in dem Sinne, also im Grunde bei Fried ist es klar symbolästhetisch. Ja? Also dass Form und Idee einer bestimmten Weise zusammenfallen. Ja? Mhm. Und bei Cavell meint es eben genau dieses Moment, in dem eben mir die Charaktere gegenwärtig sind, und zwar nur die Charaktere in ihrem Leid. Ja? Sagen, und eben in dieser existenziellen Trennung, die eben keine ästhetische mehr ist. Während Steins Gleichzeitigkeit meint eigentlich sozusagen ein Verfahren auf dem Theater, was dezidiert anarbeitet gegen diese Idee der Presentness oder der Gegenwärtigkeit, ja? Gegen so ein präsentistisches Verständnis. Ästhetische Erfahrung geht das ja dezidiert an. Also und Gleichzeitigkeit hier bei Stein meint aber die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Faktoren auf dem Theater. Ja? Also die Gleichzeitigkeit von meiner Aufmerksamkeit für die Kostüme, für die Sprache und so weiter. Es finden ja verschiedene Dinge gleichzeitig statt. Ja, in dem Sinne ist das gemeint. Mhm. Und insofern wäre sozusagen, man kennt das ja auch bei vielen Installationen, es ist ja in der Tat ein wichtiger Faktor oder eine der vielen künstlerischen Strategien, die gegen so eine präsentistische Idee ästhetischer Erfahrung anarbeiten, meines Erachtens, diese Überforderung des Betrachters. Ja, dass es nicht darum gehen kann, dass der Betrachter alles erfasst, sondern ich meine, Installationen funktionieren ja oft schon rein räumlich so. Also wenn man jetzt an bestimmte Videoinstallationen denkt oder so, wo man sich sozusagen in einem bestimmten Raum befindet und auf vier Leinwänden gleichzeitig was passiert und man sich überhaupt nicht so drehen kann, dass man alle gleichzeitig im Blick hat. Ja. Aber eben so ein ähnliches Moment spielt bei Stein auch eine Rolle, ja, dass wir dieses Moment, dass wir auch räumlich das theatrale Geschehen uns angucken und dass es da oftmals eine Spannung gibt zu dem zeitlichen Verlauf, den es auch hat. Also wir gucken sozusagen das Tableau an und die Geschichte ist schon weiter. Das ist ja die Grundfigur ihrer Nervosität, damit zu arbeiten, mit diesem Räumlichen zugleich. Ja? Das nicht mehr versuchen sozusagen zu verstecken, sondern im Gegenteil als ein wesentliches Strukturmoment des Theaters gerade herauszuarbeiten.
Ja. Dazu würde ich tatsächlich Hans-Thies Lehmann zitieren, Seite 156. Und zwar finde ich auch interessant, da ihr tatsächlich vor kurzem zusammen auch ein Gespräch geführt habt. Vielleicht kann man das tatsächlich dann auch thematisieren. Also er meint, die Relation allerdings, also das ist jetzt Zitat, von der hier zunächst die Rede ist, ist die Relation der einzelnen Elemente des Theatertextes zueinander, denn Stein redet ja an dieser Stelle davon, wie Theaterstücke ihrer Meinung nach verfasst sein sollen. Der geschriebene Text Steins, schreibt Hans-Thies Lehmann, ist in gewisser Weise schon die Landschaft. Er emanzipiert in einem bis dahin unerhörten Ausmaß den Satzteil gegenüber dem Satz, das Wort gegenüber dem Satzteil, das phonetische gegenüber dem semantischen Potenzial, den Klang gegenüber dem Sinnzusammenhang. Durch ihre Automatisierung aus der dramatischen oder erzählenden Funktion treten die einzelnen Elemente des Textes in ein eher räumliches, denn zeitliches Verhältnis zueinander. Die Organisation des Textes fordert ein Lesen heraus, das zwischen seinen verschiedenen Elementen ein diskontinuierliches Spiel sich durch kreuzender Zusammenhangbildung in Gang setzt. Zusammenhangbildung, ist das dann auch die Art und Weise, wie man den Begriff der Intermedialität verstehen kann?
Nee, an der Stelle meint es eigentlich eher die Tätigkeit des Betrachters oder des Lesers in diesem Fall, Zusammenhänge, Sinnzusammenhänge herzustellen.
Ja.
Und die wird hier in einem besonders deutlichen Maße, also sozusagen einzelne Verstehensversuche werden hier in einem besonders deutlichen Maße immer wieder durchkreuzt. Insofern ist Zusammenhangbildung ein Moment der ästhetischen Erfahrung, und zwar in Bezug auf das, was ich vorhin Performativität genannt habe. Interessant an diesem Phänomen der Intermedialität ist ja, dass man eben sagen kann, dass diese Hybridbildung, wie wir sie heute ja eigentlich omnipräsent in den Kunstinstitutionen haben, dass die eben eine Vorgeschichte haben in der Moderne. Ja? Also aus den jeweiligen Künsten heraus ist zu dieser Verselbstständigung gegenüber dem Dargestellten kam, also zu einer Reflexion auf die Darstellungsmittel. Und darin liegt zum Teil bereits, und das hat Adorno interessanterweise in einem Text, der heißt Die Kunst und die Künste, ganz gut gesehen. Also dieses Phänomen, dass in dem Moment, wo die Künste je einzeln sich sozusagen von ihrem Darstellungsauftrag befreit haben und auf ihre jeweiligen medialen Spezifika zurückgegangen sind, dass darin bereits die Entdeckung von einem bestimmten Moment von Intermedialität liegt. Ja? Also das, was Martin Seel konstitutive Intermedialität nennt. Also man kann, also was damit gemeint ist, kann man sich ganz gut klar machen, zum Beispiel an der konkreten Poesie, die quasi die räumliche oder grafische Qualität der Schrift herausstellt. Ne? Das ist immer schon ein Moment von Schrift gewesen, wird durch die konkrete Poesie, durch dieses Zurückgehen sozusagen auf die Materialität der Schrift, Medienspezifik, wenn man so will, herausgetrieben, auf den klanglichen Aspekt der Wörter, wenn man an Joyce denkt oder so, oder auf die, sagen wir mal, plastische Dimension der Leinwand, ja, wie sie bei Frank Stallard eine Rolle spielt. Also all diese, diese Momente zeigen etwas, wo die jeweiligen Künste intern bereits mit anderen Künsten sich berühren. Adorno nennt dieses Phänomen, also dass die Künste in den 60er Jahren sich verstärkt auf diese Phänomene konzentrieren, Verfransung, das ein ganz schöner Begriff ist. Aber was man daran sehen kann, an diesen frühen Phänomenen von Intermedialität, ist, dass damit keineswegs, wie das oft gesagt worden ist, die Reflexion auf die Spezifika der jeweiligen Medien aufhört. Ja, das ist oft der Verdacht, dass jetzt sozusagen alles mit allem gemacht wird und gerade eben keine Arbeit an den Spezifika der jeweiligen Medien stattfindet, sondern im Gegenteil, dass bestimmte Aspekte dieser Medialität in einer Weise herauskommen, wie sie vorher nicht im Blick geraten sind. Und zwar durch eine Befreiung im Grunde von einer Identifikation von Medien mit Gattungsspezifik. Ja. Während ein Modernist wie Greenberg, ja, um auch nochmal diese Folie klarzumachen zum modernistischen Diskurs als Negativfolie, immer davon ausgegangen ist, dass die Medienspezifik oder die Reflexion auf die Spezifika der ästhetischen Medien im Dienste sozusagen der Konturierung der jeweiligen Kunstgattung zu stehen hat. Also die Malerei muss sich auf die Zweidimensionalität, die Flatness, die Flächigkeit der Leinwand besinnen, weil genau das es ist, was die Identität der Malerei ausmacht. Ja, also in diesem Kontext ist eine Konturierung dessen, was Malerei ist, stand die Idee der Medienspezifik. Und aus dieser Perspektive, also den Greenberg-Anhängern und auch sozusagen in der Kritik noch treuen Anhängern, wie auch heute bei Rosalind Krauss oder so, spielt das, dieser Gedanke immer noch eine Rolle. Im Umkehrschluss wird dann sozusagen in intermedialen Produktionen unterstellt, sie würden damit aufhören. Aber was man sozusagen an Adornos Beobachtung sehen kann, ist, dass was passiert ist eigentlich sozusagen eine Emanzipation dieser Reflexion auf die Medien von dieser Umklammerung durch die Idee der Gattung. Ja? Also insofern kommt es eher zu einem Mehr an Medienreflexion, denn dass dort was abgeschnitten würde. Das gilt aber nicht nur für diese, was ich eben konstitutive Intermedialität genannt habe, weil man da ja sehen kann, dass nicht jede Kunst für jede andere dieselbe konstitutive Funktion erfüllt, sondern es gilt, glaube ich, auch für Arbeiten, die im Ausgang sozusagen von dem Problem einer anderen Kunst sozusagen ihre eigene reflektieren. Ja? Also sozusagen von welchen die erstmal im Ausgang sehr viel hybrider bereits verfahren als die konkrete Poesie. Ja.
Ja. da wäre vielleicht spannend, auf Kabakov überzugehen, um da Kabakov ja auch selbst über die totale Installation geschrieben hat. Kann man dann Kabakovs Arbeiten unter ähnlichen Bedingungen der Thematisierung des eigenen Mediums verstehen? Also hier könnte ich dazu sagen, an verlassene Theaterbühnen erinnern Kabakovs Arbeiten dabei in einem doppelten Sinne. Zu einem im Sinne einer verlassenen Theaterbühne. Sie sind innerhalb des Museumskontextes klar als bühnenbildartig inszenierte Räume identifizierbar. Ihr Schein, ihre Künstlichkeit, das ist für Kabakov entscheidend, darf nicht aufgehoben werden. Zum anderen im Sinne einer verlassenen Theaterbühne. Kabakovs Arrangements spielen mit der Illusion, dass es sich bei dem vom Betrachter betretenen Raum um eine von ihren Akteuren gerade, vielleicht auch nur vorübergehend, verlassene Szene handelt. Der Betrachter, so Kabakov, soll das Gefühl haben, dass der Ort, den er betritt, schon lange genutzt wird. Dass dort Leute gewohnt haben und noch wohnen. Mehr noch, dass sie ihn gerade erst für eine Minute verlassen haben und jeden Moment zurückkommen können. Was ist sozusagen dann interessant, also an der totalen Installation im Verhältnis zu dem Begriff der installativen Kunst?
Ja, Kabakov ist in der Tat jetzt ein Beispiel für das, was ich jetzt vor einer Minute gesagt habe, dass Kabakov eben nicht zu der Abarbeitung einer anderen Kunst kommt, aus einer Reflexion auf das eigene heraus, sondern von vornherein, also sich im Grunde am Theater abarbeitet, also sozusagen an einer von Haus aus erstmal fremden Kunst, ja, also sozusagen im Ausgang bereits hybrid einsetzt, mhm. Ja, also nicht sozusagen in der Reflexion auf, was weiß genau, ich, die Mittel der Malerei oder der Bildhauerei, ja, auf dieses konstitutive Intermedialitätsmoment stößt, sondern von vornherein sozusagen eine ganz der bildenden Kunst sozusagen fremde Kunst nimmt, um die erstmal sozusagen in den Raum der bildenden Kunst hinein zu transportieren. Das wäre ein Schritt, den Adorno im Übrigen nicht mehr mittragen würde. Aber da kann man sehen, dass eben in dieser Reflexion auf oder in diesem Versuch der Übersetzung eigentlich das ist im Grunde ein ganz interessanter Gegenpol auch zu Gertrud Stein. Also der arbeitet sich nämlich ab oder versucht zu übersetzen das traditionelle dramatische Theater in den Kunstraum. Und er hat dafür so etwas wie eine Dramaturgie von Räumen, nennt er das. Also was ja auch für installative Kunst generell interessant ist, also dass der Weg, den der Betrachter nimmt, durch die Installation wichtig wird. Ja? Also die Abfolge von Räumen und räumlichen Inszenierungen soll nach Kabakov eigentlich so eine Parallele sein zum dramatischen Theater. Ja? Also man soll sich vorstellen können, dass in einer Szene das, dann das, dann das passiert ist. Und das funktioniert natürlich so nicht. Das heißt, eigentlich von diesem Versuch der Übersetzung des dramatischen Theaters in den Raum der bildenden Kunst, wo nun mal eben keine Performance in der Zeit stattfindet, sondern wir haben da eben nur sozusagen Objekte, die suggerieren, die ein dramatisches Geschehen nur suggerieren können. Gerade deswegen haben wir auch, also wir können im Grunde wiederum dieses, unsere Vorstellung von dem, was dort vorgefallen sein mag, nur anhalten an die jeweiligen Objekte und werden wiederum in diesen Prozess der Selbstreflexion versetzt. In einer bestimmten Weise findet dann in diesem Vor- oder Rückgriff auf das traditionelle dramatische Theater, wie es bei Kabakov stattfindet, stößt Kabakov auch auf etwas, was sehr, sehr spezifisch ist, interessanterweise für die bildende Kunst, nämlich auf die Wichtigkeit des Raums, ja, des Ausstellungsraums selber. Mhm. Kabakov ist natürlich ein extremer Fall, weil es nicht einfach eine bestimmte Anordnung von Objekten im Raum ist, wie in diesen präinstallativen Objekten der Minimal Art, sondern totale Installation im Sinne Kabakovs meint erstmal, alles ist gestaltet, ja? Decke, Boden, Wände, alles alles wird durchgestaltet. Das meint zum einen totale Installation. Ja. Aber in diesem Sinne gibt es ganz interessante Beschreibungen auch bei Kabakov davon, wie der Raum wichtig wird, nämlich in zweifacher Weise. Zum einen, dass er mit Bedeutungsträger ist und zum anderen aber auch in dem Sinne, dass die Szenen, die er da zusammenstellt, sich auch immer wieder in einer eigentümlichen Weise zu entstellen scheinen. Ja, also dass plötzlich Zwischenräume zwischen bestimmten Objekten wichtig werden und diese Geschlossenheit bestimmter Szenen, die man meint, irgendwie narrativ aufladen zu können, die verhalten sich eigentümlich statisch und reserviert gegenüber diesem Versuch und lösen sich im Grunde in einzelne Objekte immer wieder auf und der Zwischenraum zwischen den einzelnen Objekten tritt als ein Spannungsmoment hervor. Ja, also auch selbst Kabakov, der eigentlich darauf auf eine sehr narrative Lesart seiner Installationen aus ist, stellt es immer wieder fest, ja, dass diese Inszenierung, diese Zusammenstellung von Szenen, dass es dabei nicht bleibt, sondern dass es im Grunde in der Erfahrung dieser Installation genau auch die Gegenbewegung dieser Entstellung der jeweiligen Szenen immer wieder gibt. Ja.